Vor eineinhalb Jahren noch ist der FC Thun vor dem Ende gestanden. Diesen Sommer sind Thun aufgestiegen. Und jetzt führen sie in der Super League nach 13 Runden mit 9 Punkten Vorsprung.
Der FC Thun gewinnt wieder. Was ist das für eine Story? Das Märchen wird weitergeschrieben.
Und das trotz einem nicht allzu prominent besetzten Kader und finanziell sehr beschränkten Möglichkeiten. Wie ist der Club aus dem Berner Oberland so plötzlich so gut geworden?
Nicht unabhängig, wo wir sind, ist immer wichtig, unsere Mentalität, unseren Teamspirit auf Platz zu bringen.
Wer und was steckt hinter dem Erfolg vom FC Thun?
Das Team, der Sportchef, der Trainer, aber auch der Assistenztrainer. Das ist viel Harmonie, das passt ineinander.
Es löst die Siegesserie in Thun und im ganzen Oberland aus, wo doch einfach immer noch viele IB-Fans sind. Was ist eigentlich die Geschichte von diesem Club?
Nach 47 Jahren, oder, konnte man wieder aufsteigen in die oberste Spielklasse. Und die vergessen diesen Moment nie mehr. Das ist eben ein Bubentraum. Das ist mir fast zum Körper aus.
Und erlaubt man sich in Thun eigentlich schon vom Meistertitel zu träumen? Über das reden wir heute im Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit dem Adrian Horn, langjährigen Sportredakteur und zuständig für den FC Thun. Und mit dem Roger Probst seit 20 Jahren Redakteur im Ressort Thun Oberland. Und mein Name ist Sibyl Hartmann und jetzt sind Sie hier bei mir im Studio. Ciao zusammen, schön seid ihr da.
Merci vielmals für die Einladung, schön dürfen wir da sein.
Ja, hallo zusammen.
Sie sind beide aus dem Oberland daher ins Podcaststudio nach Bern angereist. Was ist euer persönlicher Bezug zum FC Thun?
Ui, da muss ich natürlich schon viel früher anfangen. Ich habe selber aktiv Fußball gespielt zu Thun, beim FC Lerchenfeld. Und hatte dann auch das Vergnügen gehabt, mal eine Saison beim FC Thun zu spielen. Noch so als Jungspund. Ja. Das war so mein erster Kontakt mit dem FC Thun gewesen.
Adrian, hast du auch beim FC Thun geschaut? Oder generell geschaut?
Nein, ich war offensichtlich nicht so talentiert wie der Roger. Also ich war beim FC Dürrenast und da hat man eine gemeinsame Nachwuchsabteilung gehabt, damals mit dem FC Thun. Aber ich war eigentlich immer der schlechteste Mannschaft von meinem Jahrgang. Also insofern war ich sehr, sehr weit weg davon, für den FC Thun zu spielen.
Hand aufs Herz, hättet ihr euch diesen Sommer vor dem Saisonstart ausmalen können, dass der FC Thun nach dem Aufstieg seit Tag 1 dieser Saison oberste in der Super League und Mitte November 9 Punkte Vorsprung hat.
Ja, also alles andere als 31 Punkte nach 13 Runden hat mich wirklich erschüttert. Nein, es ist nicht unüblich, dass der Aufsteiger gut startet, dass er den Schwung mitnimmt, dass er vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt wird von Konkurrenz. Es ist, glaube ich, auch schwierig für Konkurrenz, den Aufsteiger einzuschätzen, weil man ihn nicht so kennt. Oftmals nimmt der Aufsteiger auch nicht allzu viele Korrekturen im Kader vor. Das ist häufig, vor allem in den ersten paar Runden, ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, dass man eingespielt ist. Aber nein, was jetzt abgeht im Zusammenhang mit dem FC Thun, ist unglaublich. Das hat definitiv niemand für möglich gehalten. Uns Sportjournalisten wirft mir häufig vor, wir reden ein bisschen zu schnell vor einer Sensation. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, in diesem konkreten Fall finde ich es angemessen, vor einer Sensation zu reden. Ich würde noch nicht von einem Wunder reden, aber für mich ist es eine Sensation. Nach 13 Runden 31 Punkte zu haben als Aufsteiger, vor allem aus dem Aufsteiger, den der FC Thun verkörpert. Und eben, ein Wunder ist es meiner Ansicht nach dann, was effektiv reicht für einen Meistertitel. Das würde ich wirklich aus Fußballwunder bezeichnen.
Was ist es für dich, Roger?
Ja, von einem Wunder würde ich nicht reden. Das ging mir gerade ein bisschen zu weit, aber es ist sicher eine grosse Überraschung. Ich habe ihnen schon etwas zugetraut, aus den Gründen, die Adi jetzt auch genannt hat. Eben die Kontinuität, die Beständigkeit, die Ruhe, die sie haben im Verein. Aber ich hätte auch nicht sehr viel Geld gewettet auf die Situation, die jetzt ist. Wenn ich es hätte, dann würde ich vielleicht zwei Wochen in die Ferien gehen.
Ja, der FC Thun ist diesen Sommer nach 5 Jahren in der Challenge League wieder in die Super League aufgestiegen und hat als Aufsteiger einfach mal ein paar Rekorde aufgestellt.
Ja, er ist wirklich exzellent gestartet. Er hat die ersten 4 Spiele gewonnen. Die ersten 4 Meisterschaftsspiele, muss man sagen. Wo im Göpp ist ja in der Zwischenzeit ausgeschieden. Er ist gescheitert gegen Promotion League Club FC Breitenrain hier in Bern. Aber die ersten 4 Meisterschaftsspiele, die hat er alle gewonnen. Das ist eine Geschichte der Super League, noch nie einem Aufsteiger gelungen. Er hat, wie wir schon gesagt haben, nach 13 Runden 31 Punkte. Und das ist eine Geschichte der Super League, noch nie einem Aufsteiger gelungen. Was ich persönlich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass er bereits 26 Goal erzielt hat. Das heisst, er hat einen Schnitt von 2 Goal pro Match. Keine andere Super League-Mannschaft hat mehr Goal. St. Gallen, das ist so ein bisschen die einzige andere Super League-Mannschaft, finde ich, die eigentlich nach diesen 13 Runden kann sagen, mal, wir stehen ungefähr dort, wo wir gerne würden stehen. Die beiden Clubs haben beide 26 Goal erzielt. Yeah. Und eben mindestens im Fall vom FC Thun ist das für mich wirklich eine grosse Überraschung. Ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich das Kader habe geschaut, vor der Saison, habe ich ja, grosse Fragezeichen gesetzt, was die Super League-Tauglichkeit angeht von gewissen Offensivspielern, namentlich von gewissen Stürmern. Und ja, ganz ehrlich, da bin ich eines Besseren belehrt worden. Also jetzt gäbe Christopher Kibayi, der bereits 7 Saison-Goal hat, der ist mit 28 erst Profi geworden. Man muss sich das mal vorstellen. Also in Zeiten, wo Lamine Yamal mit 17 schon fast Weltfußballer geworden ist und eben der Christopher Kibayi wird mit 28 erst Profi, eigentlich unfassbar. Und er hat sich in der Challenge League tatsächlich ein bisschen schwer getan, ähnlich wie sein Sturmpartner, der Elmin Rastoder. Und ganz ehrlich, ich habe gegen Elmin Rastoder habe ich wirklich Unrecht getan. Ich habe ihn in der Challenge League relativ kritisch gesehen, muss jetzt aber sagen, in der Super League gefällt er mir wahnsinnig gut. Er hat noch nicht 7 Saison-Goal erzielt, wie der Christopher Kibayi. Aber ich finde, das ist spielerisch wirklich phasenweise schon fast brilliert und das hätte er nicht für möglich gehalten. Also darum, mich überrascht vor allem die Tatsache, dass sie 26 Goals schon erzielt haben.
Du hast jetzt ein bisschen über einzelne Spieler geredet. Kannst du noch etwas zur Mannschaft sagen, die da Sieg um Sieg einheimst? Wie sind die aufgestellt? Wie spielen die für einen Fußball?
Es ist ganz offensichtlich eine Mannschaft, gegen die man nicht gerne spielt. Es ist eine Mannschaft, die relativ viel Fouls begeht. Es ist eine Mannschaft, die sich definiert über eine hohe Intensität, über eine hohe Laufbereitschaft, über Leidenschaft. Es muss wirklich unangenehm sein, gegen das Team zu spielen. Was die Mannschaft auszeichnet, ist, sie hat einen klaren Plan. Sie weiß genau, was sie will, sie weiß genau, was sie kann und sie weiß auch, was sie nicht kann. Das mag jetzt relativ banal tönen, zugegebenermaßen. Aber ich glaube schon, dass sie sich in dieser Beziehung ein Stück weit von der Konkurrenz unterscheidet. Ich schaue aktuell so viele Super League-Spiele wie noch nie in meinem Leben. Und ich stelle mir im Fall von vielen Konkurrenten stelle mir die Frage, hey, was möchtet ihr eigentlich? Also, ich nehme jetzt auch ein bisschen suchende Mannschaften wahr. Also, man sucht nach einem System, man sucht nach der richtigen Besetzung, teilweise sucht man sogar nach einem Konzept. Das ist mein Eindruck, also nach der richtigen Herangehensweise. Und der FC Thun hat in diesen 13 Meisterschaftsspielen hat er 12-mal weniger Ballbesitz gehabt als sein Gegenüber. Also mit anderen Worten, ganz offensichtlich will der FC Thun nicht unbedingt den Ball haben. Was ihn aber auszeichnet ist, dass wenn er den Ball hat, dann passiert etwas. Also er hat ein sogenanntes vertikales Spiel. Das heisst, er versucht so schnell wie möglich in gegnerischen Strafraum vorzudringen. Und er hat tatsächlich, das ist statistisch erwiesen, so viele Strafraumaktionen wie nur sehr, sehr wenige andere Konkurrenten. Also, das heisst, das Spiel vom FC Thun ist eigentlich relativ attraktiv, trotz vergleichsweise wenig Ballbesitz. Und man würde ihm wirklich Unrecht tun, im FC Thun, wenn man würde sagen, eine destruktive Spielweise. Also, es ist nicht der Aufsteiger, der defensiv gut steht und kompakt ist und nichts zulässt. Das schon, tatsächlich. Aber er hat ganz offensichtlich auch offensiv seine Qualitäten.
Du hast jetzt schon ein bisschen von der Konkurrenz geredet. Jetzt nimmt es mich aber noch Wunder, wie das bei den anderen Mannschaften oder wie das in der Super League über den Aufstieg vom FC Thun geredet wird. Was sagt man da dazu?
Ja, mit allen Lieben, ja, glaube die Geschichte vom Underdog, vom Aussenseiter, wo erstaunlich gut performt und das trifft jetzt definitiv auf FC Thun zu. Der FC Thun ist schon immer eigentlich als sehr sympathischer Club wahrgenommen worden. Restschweiz redet man manchmal von mir leicht despektierlich, so ein bisschen über Provinz Thun, was ja definitiv nicht zutrifft. Da wird Roger ja später mehr dazu können sagen, aber ich meine, Thun ist immerhin die 11. grösste Stadt der Schweiz, also vor der Provinz kann da meiner Ansicht nach nicht rät sein. Aber eben, FC Thun ist immer so ein bisschen der Putzig-Club im Sinn von, ja, es ist recht niedlich, dass sie dort oben veranstalten. Sie machen es relativ wenig, machen sie relativ viel. Das ist etwas, was der Club immer schon ausgezeichnet hat. Aber ja, der FC Thun genießt Sympathie. Was ich noch interessant finde, ist, wie ein anderer Club, wie jetzt IB, der FC Basel oder möglicherweise auch der FC Lugano, nach 13 Runden einen Vorsprung wird haben auf einen Erstverfolger von 9 Punkten. Wäre das wahrscheinlich alarmierend für die Konkurrenz. Da würde man wahrscheinlich sagen, ja, die Meisterschaft ist schon fast entschieden. Jetzt, wo es der FC Thun ist, der Aufsteiger, der führt, habe ich nicht den Eindruck, dass man noch nicht so nervös ist vor Konkurrenz. Also ich glaube, immer noch rechnet man so ein bisschen mit einem Einbruch, der vielleicht nicht ganz so heftig ausfällt, aber ich glaube, Stand jetzt würden immer noch nicht so viele Leute darauf wetten, dass der FC Thun Meister wird.
Roger, wie ist die Stimmung im Berner Oberland? Wie euphorisch ist man da?
Also man sicher kann sagen, man genießt den Moment. Das ist so eine innere Zufriedenheit, die ich wahrnehme. Von Euphorie würde ich jetzt aber definitiv noch nicht reden. Und ich glaube, das hat doch etwas zu tun mit dem Oberländer. Der ist ein bisschen so, der ist ein bisschen bodenständig. Ich sage auch immer, so die Amplitude bei den Oberländern, die ist nicht so extrem wie vielleicht in anderen Regionen. Man ist ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen bodenständiger. das ist sicher etwas, das ihn auszeichnet. Er sagt etwa gerne einfach nicht über Uttern im Oberland, sagt man das so. Und sollte aber nicht vergessen, wie es den Ausschlag gibt, kann es dann schon heftig sein. Von dem her erwarte ich da schon noch etwas. Ich glaube, die aktuelle Gemütslage ist auch ein bisschen mit der Aussenwahrnehmung zu tun vom Oberland. Oder? Der Adi hat vorhin auch gesagt, Provinz, Randregion. Viele denken, ja, es gibt Landwirtschaft, es gibt vor allem Tourismus im Oberland. Und ich glaube, das macht auch etwas mit den Menschen dort, dass man vielleicht so im Selbstbewusstsein nicht das Gleiche hat, wie jetzt vielleicht in Zürich oder Basel oder Bern. Kommen wir jetzt gerade drauf. Das macht die Menschen aber auch ein bisschen widerstandsfähiger, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen leidensfähiger. Das ist etwas, was sie dafür auszeichnet. Der Moment jetzt, dass der FC Thun so gut ist, ich glaube, das tut einfach wirklich den Menschen gut dort oben. So für das ganze Selbstvertrauen aufzubauen, auch ein bisschen das Selbstverständnis, hey, wir können etwas, wir sind jemand. Und da muss ich jetzt halt schon den Bogen schlagen zu IB, 30 Kilometer entfernt, so zum grossen Brütsch, sage ich mal. Und das Verhältnis ist halt schon kompliziert beim FC Thun. Das hat halt wirklich auch ein bisschen mit der Geschichte zu tun. IB ist über die 127 Jahre erfolgreich gewesen, sehr erfolgreich gewesen, 17 Mal Meister, 8 Mal Cup-Sieger. Und Thun hat in dieser Zeit halt nichts können reissen, national. Man hat noch keinen Titel. Und dann kommt dazu, dass die letzte erfolgreiche Phase von IB in den 80er Jahren, die hat Auswirkungen bis heute. Weil das sind Leute, die in meinem Alter sind, ja, Jahrgang 77, die sind dann halt mit IB sozialisiert worden. Der FC Thun hat irgendwo in der ersten Liga herumgetümpelt, hat gegen Lerchenfeld und Dürrenast um Nummer 1 auf Platz Thun gerungen und IB hat halt noch Meistertitel können holen, Göpsi können holen. Und die Menschen wie ich, die ein bisschen fußballaffin sind, was machen die? Die gehen jetzt mit ihren Kindern zu Bern gehen, Match schauen. Und das tut natürlich weh, wenn man an IB-Heimspieltag Thun am Bahnhof ist und sieht, wie viele Gelb-Schwarze da in den Zug einsteigen und Richtung Bern fahren und dann an der Stockhorn Arena vorbeifahren, ist es natürlich schon nicht unbedingt das, was einem hilft, so Selbstbewusstsein aufzubauen.
Und du bist schon einer von denen, der vorbeifährt?
Ich bin auch einer von denen, die vorbeifährt, einfach ja, durch das, dass ich den irgendwo mal eingeloggt habe und irgendwo habe, ja, gesagt habe, also ich bin einfach kein Mode-Fan. Da ein bisschen leiden und entsprechend genieße ich jetzt so die schönen Phasen bei IB. Aber ich habe auch sehr grosse Sympathie zum FC Thun, einfach durch das, dass ich dort wohne, dass ich dort auch mal dürfen, ein bisschen shooten. Und ich würde es extrem gönnen, wie sie da vorne dabei sind. Am liebsten auf Platz 2 natürlich.
Und wie gross sind jetzt wirklich Sympathien im Oberland, wenn man den FC Thun und IB vergleicht? Wie sieht es aus?
Ja, es ist so, ich habe gerade vor kurzem einen Artikel gemacht und habe da die Saison Abi ein bisschen verglichen in Thun und bei IB. Und das ist halt nach wie vor so, dass im Oberland viele Gemeinden IB dominiert sind. Also es gibt mehr IB Saison Abi-Besitzer in diversesten Gemeinden. So ist immer Grindelwald, Adelboden, Spiez auch unter anderem, noch grössere Gemeinden. Und das tut natürlich schon weh, aber das ist einfach historisch bedingt, so wie ich es vorher erklärt habe, oder? Dass die IB-Fans irgendwann mal eingeloggt haben und jetzt halt dabei bleiben. Und das braucht halt Zeit für FC Thun, dort die Grenzen ein bisschen verschieben, die momentan schon noch sehr starr sind. Gleich mal, wenn das Aaretal, das Gürbetal kommt, wird die interaktive Karte, die man kann gehen anschauen bei uns online, die wird gelb. Vorher ist sie noch rot. Aber ich traue es zu, gerade so Phasen wie jetzt helfen, dass sie die Grenzen können verschieben können.
Ja, wir tun euch den Artikel von Roger noch in den Shownotes von dieser Episode verlinken, wenn ihr das mal nachschauen wollt, wie rot-gelb die Karte verteilt ist. Roger, du hast schon ein bisschen angefangen, zurückzuschauen, weil IB und der FC Thun haben tatsächlich das gleiche Gründungsjahr, und zwar 1898. Jetzt wollen wir aber wirklich nur auf die Geschichte des FC Thun schauen, weil die ist anders verlaufen als die von IB.
Der FC Thun ist im Wesentlichen seit 25 Jahren professionell geführter Sportclub. Das ist schon höchst erstaunlich. Aber der Roger hat es gesagt, die beiden Clubs sind interessanterweise genau gleich alt. Aber der FC Thun, ja, ist lange Zeit, wie es Roger gesagt hat, einfach eine Erstliga und bestenfalls ein Nazi-B-Club gewesen. Profisport ist in dem Sinn eigentlich nicht betrieben worden beim FC Thun. Es hat dann so ein begonnen unter Hans-Peter Latour. Das ist dann auch der erstmalige Aufstieg seit den 50er Jahren in die höchste Spielklasse realisiert worden, in die damalige Nationalliga A.
Nach 47 Jahren, oder, hat man können aufsteigen wieder in die oberste Spielklasse. Und die vergessen diesen Moment nie mehr. Das habe ich richtig gespürt. Aber das ist eben ein Bubentraum. Das ist mir fast zum Körper aus. Jetzt ist das in Erfüllung gegangen. Nicht als Spieler habe ich es erlebt, aber dafür als Trainer.
Und der damalige Höhenflug vom FC Thun hat dann ergipfelt in dieser, wie ich finde, eigentlich schon vermeintlich einmalig gute Saison 2004, 2005. Der FC Thun ist dann zweit geworden, hinter dem FC Basel. Ich erinnere mich noch, es hat sogar ein Spiel gegeben im Frühling in Basel, im St. Jakob Park gegen FC Thun. Und wenn die Thuner den Match damals gewonnen hätten, hätten sie wirklich sogar noch Chancen gehabt, Meister zu werden. Und ja, was wenige Monate danach passiert ist, das wissen glaube ich alle. Das ist die wirklich, auch hier brauche ich den Ausdruck, sensationelle Qualifikation gewesen für die Champions League Gruppenphase.
Bevor wir zu dem sogenannten Champions League Märchen kommen, wo der jetzige Trainer, der Mauro Lustrinelli, eine grosse Rolle spielt, müssen wir aber zuerst noch über jemand anderes reden, und das ist der Andi Egli.
Richtig, der Andi Egli ist 1995 sehr, sehr überraschend Trainer geworden beim FC Thun. Das war seine erste Trainerstation. Und jetzt, nach über 30 Jahren, muss man sagen, er war eigentlich so ein bisschen der Baumeister von dem, was jetzt alles abgeht in Thun. Weil er ist dann gekommen, ist vorhin ein bisschen angetönt, wo er wirklich zerstrittene Vereine hat aufgefunden im Raum Thun. Die haben sich gegenseitig die Spieler abgejagt, die haben sich das Kopf nicht mehr gönnen. Und haben dann aber gleich irgendwann mal realisiert, wenn wir auf die Fußballlandkarte kommen, müssen wir zusammenarbeiten. Und dann ist der FC Thun natürlich muss das Aushängeschild sein. Und der Andi Egli ist dann gekommen und hat es wirklich geschafft, mit sehr viel Gespräch, mit viel Überzeugungsarbeit, die Vereine wirklich ins Boot zu holen und die Region zum Zusammenarbeiten zu bringen. Und mit dem hat man dann wirklich können, zwei Jahre später den Aufstieg in die Nazi B realisieren. Und das ist dann so das erste Mal, wo man, glaube ich, auch gemerkt hat, hey, wir sind wieder jemand beim FC Thun. Das Oberland ist weg, ist nicht mehr das schwarze Loch auf dieser Fußballlandkarte, sondern uns gibt es. Und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, durch das hat Andi Egli und der FC Thun auch eine Plattform geschafft für junge Fußballer. Vorher hat es jahrzehntelang keine guten Fußballer mehr gegeben, aus dem Oberland gefühlt. Und plötzlich haben Leute wie Marc Schneider, Mario Raimondi können beim FC Thun eine Plattform nutzen und haben den Sprung in die Super League geschafft. Und wir kennen sie heute noch, beides erfolgreiche Trainer. Mario Raimondi bei IB im Nachwuchsbereich, Marc Schneider aktuell beim FC Vaduz. Und darum, glaube ich, müssen wir Andi Egli schon irgendwo auch noch das Kränzchen winden. Der hat dann mit vielen anderen Mitstreitern einiges bewirkt, was heute noch zu spüren ist.
Und Andi Egli, seine Aufarbeit jetzt schlussendlich eben auch zu diesem historischen Moment vom FC Thun geführt.
Flanke von González auf Bernardi. Dieser trifft zum 1:0. Man schreibt die 26. Minute. Dann ein Fehlpass der Schweden. Lustrinelli sprintet los und verwertet 2:0. In der zweiten Halbzeit dieses Kunststück. Wieder Lustrinelli mit einem Weitschuss und dem Glück des Tüchtigen.
Was waren das für Momente, historische Momente, die wir jetzt gehört haben?
Ja, das war der Abend, an dem der FC Thun den Einzug geschafft hat in der Champions League Gruppenphase vor der Kampagne 2005-2006. Ich persönlich, mir wird da oft widersprochen, wenn ich es so sage, aber ich bin eigentlich immer noch dezidierter Ansicht, dass es eigentlich eine der grössten Überraschungen ist im modernen Clubfußball. Es ist ziemlich genau 20 Jahre her und man muss sich das mal vorstellen, der FC Thun hat damals ein geschätztes Budget von rund 5 Millionen Franken. Also mit äußerst bescheidenen Mitteln hat es der Verein tatsächlich geschafft, in die sogenannte Königsklasse einzuziehen. Er ist in dieser Gruppenphase auf Feldclubs getroffen wie Arsenal London, Ajax Amsterdam und Sparta Prag. Er hat es tatsächlich auch geschafft, immerhin 4 Punkte zu gewinnen. Er hat hier ein Match für sich entschieden, das Heimspiel gegen Sparta Prag. Also man hat, wie du schon gesagt hast, Sibylle, im Zusammenhang mit dieser Kampagne immer vom Märchen. Das finde ich einen schönen Ausdruck und ich finde es so angemessen, da dabei von einem Märchen zu reden. Aber ich finde Tatsache, dass sie sich nicht einfach dafür qualifiziert haben, sondern dass sie dann wirklich auch im Rahmen von diesen 6 Spielen den Beweis erbracht haben, dass sie durchaus auch mithalten auf diesem Niveau. Das finde ich schon sehr bemerkenswert gewesen.
Ja, und auch wenn ich hier in dieser Runde die Person bin, die am wenigsten fußballaffin bin, ich war tatsächlich dann bei dem Goal von Lustrinelli im Stade Suisse. Und ich kann mich eben noch gut erinnern, dass wir dann die IB-Fans damit geföppelt haben, dass jetzt der FC Thun im ausverkauften Stade Suisse gespielt hat, was IB bis dahin noch nicht gelungen ist. Roger, was hast du für Erinnerungen an diesen historischer Moment vom FC Thun.
Ja, ja, natürlich viele, viele Erinnerungen, gute, die sind noch sehr, sehr nach. Aber ich muss noch schnell etwas aufnehmen, was vorhin der Adi gesagt hat, nämlich die Superlative. Märli und unfassbar und so. Und ich glaube, mir ist sich nach wie vor nicht bewusst, dass das wirklich so war. Ich hatte vor einem guten Jahr so ein Erlebnis gehabt, bei der Ferien in Irland und komme irgendwo im Nirgendwo in ein Gespräch mit einer deutschen Familie. Und da ist natürlich die Frage gekommen, von wo kommt ihr? Und haben wir gesagt, wir kommen von Thun. Und er hat es Klick gemacht, ah, ihr seid doch 2005 in Champions League. Da bist du einfach mal nur baff, irgendwo, irgendwo in Irland und jemand erinnert sich an die Quali. Darum, das ist schon, glaube ich, etwas, was man nicht genug kann würdigen kann, was dann ist passiert. Und für, zu deiner Frage zurückzukommen, ich war dann auch im Stadion, hatte Freude, sehr Freude gehabt. Und es hat einen beruflichen Hintergrund gehabt. Ich bin dann anschliessend direkt auf Thun, Rathausplatz, hat es eine spontane Feier gegeben. Dann hat die Amplitude ausgeschlagen. Dann sind sie wirklich überuttert, die Oberländer. Und es war auch ein skurriler Moment, weil auf dem Rathausplatz ist gefeiert worden und 20, 30 Meter nebendran ist die Aare über die Ufer. Es war gerade in der Phase, in der es Hochwasser war. Und das war irgendwo schon speziell. Man musste wirklich irgendwo die Schuhe abziehen, um überhaupt dorthin an den Ort der Feierlichkeit zu kommen. Und in den nächsten Wochen hat uns das, die zwei Themen natürlich enorm beschäftigt in der Redaktion. Und ich habe wirklich auch noch eine extrem gute Erinnerung an die erste Planungssitzung nach diesem grossen Erfolg, wo wir da so am Brüten waren, welche Themen greifen wir auf. Und dann kommt der damalige Chefredakteur Eichen, und ich vergesse das nie mehr, und sagt so, da ist etwas passiert, wo unglaublich ist, der FC Thun ist in der Champions League. Und wir aus Thuner Tagblatt müssen dort dabei sein, auch in den Auswärtsspielen. Und du, Roger, du gehst. Und dann war einfach mal still. Und er ist wieder abzottelt. Und wir haben uns alle so angeschaut und gedacht, das kann nicht sein. Weil normalerweise bewegt man sich als Lokaljournalist zwischen Sigrid Sil, Blumenstein und Eriz. Und plötzlich ist es einfach London, Amsterdam und Prag.
Wow, ja, das ist wirklich... Noch einmal ganz etwas anderes als ich, der einfach dann im Stadion dabei war. Wer auch dabei war in London und Amsterdam und Prag, das ist der Andres Gerber. Er ist auch heute noch eine wichtige Figur oder eine der wichtigsten Figuren des aktuellen Erfolgs des FC Thun. Wer ist er?
Seit über 20 Jahren ist er aktiv beim FC Thun in diversen Rollen. Er war Spieler, er war während drei Spielen Interimstrainer, Sportchef geworden, ist wirklich ein national renommierter Sportchef gewesen. Er war übrigens auch der Sportchef gewesen, unter dem die beiden sehr erfolgreichen Trainer Murat Yakin und Urs Fischer an Bord geholt hat. Und er ist seit 2020, also eigentlich seit man das letzte Mal abgestiegen ist aus der Super League, ist er Präsident, und das ist ein Amt, das er nicht angestrebt hat. Das war so ein Amt, für das er sich als Mensch und mit dem beruflichen Background, den er hat, sich jetzt nicht unbedingt geeignet hat. Er hat das Amt übernommen und das Gefühl hatte, er müsste es jetzt machen. Es war eine schwierige Situation nach dem Abstieg, gerade auch finanziell. Und ich glaube, der Andi Gerber ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam formuliert, aber ich finde, er hat sich damals wie geopfert. Und ich glaube, es waren wirklich sehr, sehr schwierige fünf Jahre für ihn jetzt als Präsident. Er hat mir selber mal gesagt im Interview, er war phasenweise nahe dran, ein Burnout zu bekommen. Und ich bin wirklich gänzlich neutral. Ich bin nicht FC Thun-Fan, habe aber logischerweise auch nichts gegen den Club. Aber ich muss sagen, Andi Gerber, ich glaube, ihn darf man wirklich guten Gewissens aus sympathisch bezeichnen.
Und dann gibt es natürlich noch eine zweite wichtige Figur neben ihm, und das ist der Trainer, der Mauro Lustrinelli.
Ja, interessant ist, dass sich die beiden Persönlichkeiten wunderbar ergänzen, wie ich finde. Also eben der Andi Gerber ist jemand, der gerne mal ein bisschen allgemein wird, der gerne mal so ein bisschen philosophisch wird, schon fast. Aber der Mauro Lucinelli ist ein anderer Typ Mensch. Der Mauro Lucinelli ist ambitionierter. Damit wollte ich nicht sagen, der Andi Gerber hat nicht auch Ambitionen, die hat er logischerweise sehr wohl. Aber der Mauro wirkt auf mich ehrgeiziger.
Es ist immer wichtig, unsere Mentalität, unseren Teamspirit auf Platz zu bringen. Weil nur so kannst du den nächsten Schritt machen, um besser zu werden. Das ist mir wichtig, unabhängig jetzt, wo du in der Tabelle bist. Für mich ist immer wichtig, jeden Tag mit gutem Gefühl auf Platz zu kommen. Damit, und die Mentalität, ich will besser werden.
Er wirkt auch eigentlich konkreter in den Zielen. Er hat ein bisschen anders auftreten. Ich glaube, er hat im FC Thun, wo er gekommen ist, das ist im Sommer 2022, hat er wahnsinnig gut da in vielerlei Hinsicht. Und eben, ich glaube, das ist ein Teil vom Erfolg vom FC Thun, dass sich die beiden Schlüsselfiguren, Andi Gerber und Mauro Lucinelli, so gut ergänzen.
steht einem Lucinelli ein Aufstieg bevor wie einem Urs Fischer, was von Thun bis zum FC Union Berlin geschafft hat, oder Murat Yakin, dem aktuellen Nazi-Trainer. Wie lange kann der FC Thun der Lucinelli noch halten, wenn es so weitergeht?
Es ist bereits die vierte Saison für Mauro Lucinelli als Trainer beim FC Thun. Und schon das ist eigentlich ja, relativ ungewöhnlich, dass ein Trainer so lange einen Club trainiert, einen Club betreut, eine Mannschaft betreut, besser gesagt. Ja, ich traue Mauro sehr viel zu. Man muss aber dazu sagen, er wird im Februar 50. Er ist schon als Spieler eigentlich ein sogenannter Spätzünder gewesen. Er ist mit 23 ist er erst Profi geworden. Das ist nicht ganz so spät wie der Christopher Kibai, über den wir auch schon geredet haben. Aber es ist eigentlich auch außergewöhnlich spät. Und so ist es jetzt eigentlich auch als Trainer. Also der FC Thun ist die erste Vereinsmannschaft gewesen, die er jetzt betreut. Und eben, wenn er wirklich in die Sphäre möchte vorstossen, wo der Urs Fischer war, der ja mal zum Bundesliga-Trainer vor der Saison ist gewählt wurde, ja, müsste der Böse gesagt, es müsste jetzt relativ schnell gehen, aber ich bin total überzeugt von Mauro Lucinelli. Er hat eine sehr, sehr klare Vision, wie man gerne sagt in diesem Zusammenhang von Fußball. Er weiss genau, wie er spielen will. Er zieht das konsequent durch. Ich bin mir sicher, dass er Mauro Lucinelli auch bei anderen Clubs Erfolg haben würde.
Neben dem Lustrinelli und dem Gerber gibt es noch einen dritten Namen, den man muss nennen im Zusammenhang mit dem Thuner Höhenflug. Und das ist der Beat Farni.
Ja, der Beat Farni ist eine ganz wichtige Figur in der jüngeren Vergangenheit. Er hat vor anderthalb Jahren, wo es wieder mal wirklich ganz schlecht hat ausgesehen beim FC Thun finanziell, hat er rund 2 Millionen Franken eingeschossen, ist dort als Geldgeber eingestiegen. Und seither hat sich extrem viel, finde ich, rein finanziell zum Guten gewendet. Er hat es geschafft, Ruhe reinzubringen. Er hat einen anderen Geldgeber, der 2,5 Millionen Franken einschiessen auftreiben konnte. Er hat es geschafft, dass die Visana das Stadion kauft und die Miete, die rund eine halbe Million Franken hat gekostet, erlässt dem FC Thun. Er ist wirklich extrem am Weibeln mit dem Sportcluster, mit der Entwicklung, mit den Hallen, wo ich denke, wo der FC Thun, wo das Flaggschiff ist von dieser Region, dort, auch wird können profitieren. Aber es ist sicher auch so, dass er polarisiert. Ich glaube, alle, die mit dem FC Thun irgendwie zu tun haben, die haben eine Meinung zu ihm. Er ist ein Schnelldenker. Er sagt selber von sich, dass er grundsätzlich faul ist und darum sei er effizient. Und das tut er jeden Tag eigentlich unter Beweis stellen. Wenn er Sachen sieht, die aus seiner Sicht nicht funktionieren, dann ändert er das knallhart und dann stösst auch die Leute vor den Kopf. Und das kommt im Oberland halt auch nicht immer nur gut an. Es ist aber auch so, dass er halt die Verantwortung übernimmt, die ich jetzt so mit Aussicht als Journalist gesehen gut nachvollziehen kann, weil wer irgendwo auch Geld investiert, soll auch dürfen mitentscheiden, oder? Und dort kommt jetzt natürlich die grosse Frage, die sich stellt, das hört man immer wieder, er hat zu viel Macht, er ist Verwaltungsrat, er ist Geldgeber, er ist neuerdings auch noch CEO. Kommt das gut? Ist er da Alleinherrscher? Ich habe das Gefühl, das wird man in 10 Jahren rückblickend abschließend beantworten, ob das die richtige Entscheidung war, dass er da so viel Einfluss nimmt. Ich finde aber auch, dass die Vergleiche, die da immer wieder hergezogen werden, so mit einem Bulat Chagayev bei Xamax, Marc Roger bei Servette oder Igor Belanov bei Wiel, wo die Clubs nach ihrer Ruin getrieben haben, die hinken total. Weil der Beat Farni hat einfach einen grossen Unterschied zu den Leuten, die ich jetzt genannt habe. Der kommt wirklich aus der Region. Er ist aufgewachsen, seine Hauptfirma Timetool ist in Thun daheim. Er wohnt in Eschi, er hat 4 Kinder. Ich glaube, der will nicht mit einem Plastiksack über dem Kopf dereinst durch die Innenstadt gehen, für ihn zu kaufen. Der wird keine Scherbenhaufen hinterlassen. Die Behauptung stelle ich jetzt hier einfach mal auf. Ich glaube, etwas ganz, ganz Wichtiges, das gerne vergessen wird, das er auch implementiert hat, ist einfach das Mindset. Bis vor anderthalb Jahren hat der FC Thun schon immer sehr, sehr, sehr demütig gewesen, was ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber man hat vielleicht manchmal schon sich unter den Scheffel gestellt. Und seit er da ist, tut man auch Sachen aussprechen. Man sagt, man will aufsteigen. Man hat das jetzt geschafft. Man hat als Aufsteiger gesagt, ich will in die Championship Group kommen. Andere hätten gesagt, wir wollen den FC Winterthur hinter uns lassen. Jetzt zeigt es, dass das wirklich möglich ist. Und ich glaube, es hat viel mit dem Beat Farni zu tun, der sagt, hey, wir sind jemand, und wir sagen das auch gegen aussen. Klar, es ist erfrischend, solange es funktioniert. Wenn nicht, muss man das auch mal aushalten. Aber ich denke, das kann der Beat Farni.
Also ein Thuner, der der FC Thun gerettet hat und ein neues Mindset mitgebracht hat oder mitbringt. In Thun passiert noch etwas anderes. Und zwar der Schweizerische Fußballverband hat diesen Sommer bekannt gegeben, dass sie ihren neuen Campus in Thun werden bauen. Was bedeutet das für FC Thun? Oder generell für Thun. Wird Thun jetzt die neue Fußballhauptstadt der Schweiz?
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber es hilft natürlich auch, eben das ganze Selbstbewusstsein zu fördern. Was der FC Thun dereinst davon hat, ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, in erster Linie werden sie die Infrastruktur auch mitbenutzen können, sollten die Plätze mal stehen. Was es sonst noch für Auswirkungen hat, muss man dann sehen. Aber es ist, glaube ich, einfach eines von diesen Puzzleteilen, die dort herführen, dass der FC Thun wirklich eine Grösse überkommt, eben auch das Selbstbewusstsein kann entwickeln kann, sagen, hey, wir sind jemand, wir können etwas. Uns muss man ernst nehmen.
Was man definitiv festhalten kann, ist, es geht in die richtige Richtung beim FC Thun. Also wenn man die Entwicklung anschaut in den letzten 18 Monaten, ja, das ist sehr erfreulich für den Club, das ist sehr erfreulich für die Region. Also ja, da ist einiges auf dem richtigen Weg.
Wagen wir noch einen Blick führen, Adrian. Über was freust du dich persönlich am meisten, wenn der Siegeszug vom FC Thun weitergeht?
Zuerst mal möchte ich nicht allzu pessimistisch rüberkommen, aber ich halte relativ viel vom FC Lugano. Der FC Lugano hat 5 von seinen letzten 6 Spielen gewonnen. Der FC Lugano ist der nächste Gegner vom FC Thun. Der ist am Samstagabend zu Gast in der Stockhorn Arena. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, dass die Serie von inzwischen 6 Siegen in Folge, dass die wird fortgesetzt werden, jetzt nach der Länderspielpause. Und ja, Freude ist immer relativ als Journalist. Also wir sind neutral, wir müssen neutral sein, wir wollen auch neutral sein. Also insofern, natürlich freut es mich, wenn der FC Thun Erfolg hat und das ein Stück weit den Leuten, mit denen man ja zusammen arbeitet, mal gönnen, wo man sich für sie freut. Dazu stehe ich. Es ist aber ganz sicher auch so, dass es für uns als Redaktion gut ist. Eben, wir profitieren, Anführungszeichen, jetzt schon von dem Höhenflug vom FC Thun, wo halt einfach das Interesse steigt. Also insofern, ich glaube, es tut uns allen im Berner Oberland, tut uns das gut.
Ja, dann würde ich sagen, dann träumen wir noch ein bisschen weiter. Und ich spreche es jetzt mal aus, reden wir vom eventuellen Meistertitel vom FC Thun. Roger, falls das Spiel jetzt tatsächlich noch der FC Thun würde auf IB treffen, würdest du dann ausnahmsweise mal den Sektor wechseln und zu den FC Thun-Fans stehen?
Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch im einstelligen Promillebereich. Das ist, muss ich
also,
so
dass du würdest gehen, überstehen oder dass die aufeinandertreffen und der Titel eingeheimst
wird? Ich würde überstehen, ja. Okay. Das andere ist durchaus möglich. Und falls die Konstellation tatsächlich eintreffen sollte und jetzt der Chef zulässt, dann würde ich jetzt schon mal einen Freitag eingeben. Entweder weil ich nachher vom Feiern noch ein bisschen kurieren müsste oder weil ich so die erste mächtige Welle von den dummen Sprüchen noch umschiffen möchte. Aber Spass beiseite, wenn es die Konstellation geben sollte und es eben nicht wird, dann sehr gerne der FC Thun, aus persönlicher Sicht.
Ja, wir sind gespannt auf die Sprüche und wir sind vor allem gespannt darauf, wie es mit dem FC Thun weitergeht. Ja, ich sage, merci vielmals, seid ihr extra vom Oberland daherkommen. Schön, seid ihr da gewesen.
Herzlichen Dank, merci nochmals für die Einladung.
Merci für die Einladung.
Ja, das wäre es, die neueste Folge vom Gesprächsstoff von Bund und Berner Zeitung. Für den FC Thun geht es dann morgen am Abend weiter, und zwar nach der Länderspielpause daheim in der Stockhorn Arena gegen FC Lugano. Wie du schon gesagt hast, Adrian, wir tickern selbstverständlich das Spiel live und ich tue euch auch in den Shownotes die wichtigsten Artikel über den FC Thun vom Roger und vom Adrian noch verlinken, falls ihr die wollt, nachlesen wollt. Ja, dann würde ich sagen, Verein ist hier aus Berner Sicht Hop FC Thun und wir hören uns gang wie gang in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann, Sounds Anne Hebise und Tobias Holzer.